Ja, dann darf ich auch nochmal alle ganz herzlich begrüßen. Tatsächlich, auch der Letzte hat es gemerkt, heute ist Familiengottesdienst. Und es war ursprünglich geplant, dass auch die Kinder bei der Predigt dann richtig stark mit einbezogen werden, dass auch was für die Kinder dabei ist. Da gab es aber auch die andere Seite, da hat man mir gesagt, Mensch, es wäre doch schön, wenn die Erwachsenen auch was mitnehmen könnten. Auch wenn es ein Familiengottesdienst ist, deswegen, Kinder, ist das für euch in Ordnung, dass die Erwachsenen heute auch was mitnehmen, was lernen? Ja, okay, das ist schön. Also ihr dürft alle sitzen bleiben, liebe Erwachsenen. Nochmal ein ganz herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Wer hat die Aussage schon einmal gehört? Wir sitzen alle im selben Boot. Ein paar Hände gehen hoch, ich vermute, alle haben das schon mal gehört. Und wir werden uns das heute mal anschauen, ob diese Aussage auch wirklich zutreffend ist. Ich muss sagen, dass während der Vorbereitung für diese Predigt dieser Satz doch erschüttert wurde in meinem Leben. Ich habe gemerkt, dem ist tatsächlich nicht immer so. Und was ich damit meine, werden wir dann im Laufe der Predigt noch einmal sehen. Unser Predigttext, wer es aufschlagen möchte, steht in Matthäus 14, die Verse 22 bis 33. Wer keine Bibel dabei hat, kann auch hier gerne mitlesen. Bevor wir da einsteigen, möchte ich noch einmal ganz kurz auf den Kontext dieser Geschichte eingehen. Also was ist davor geschehen? Unmittelbar bevor diese Geschichte, die wir jetzt näher betrachten werden, passiert ist, waren die Jünger mit dem Herrn Jesus zusammen. Die Ausleger sagen, der Jesus wollte eigentlich Ruhe haben. Er wollte sich ausruhen, wollte weg vom Trubel. Und es war so, dass da Johannes der Täufer geköpft wurde und der Herr Jesus sich nicht in unmittelbare Gefahr bringen wollte. Also er wollte ein bisschen abseits sein, so sagen die Ausleger. Und was passierte? Es kam eine große Volksmenge. Es waren viele, viele Menschen da. Die Bibel spricht von 5000 Männern. Dazu kommen sicherlich noch die Kinder, aber auch die Mütter. Also Frauen und Kinder sind da nicht mit inbegriffen. Der Jesus predigte, er heilte, er war für die Menschen da, obwohl er eigentlich sich zurückziehen wollte. Und das ist sehr, sehr schön, das dürfen wir auch wissen, dass der Jesus Sorge trägt für uns. Und das tat er. Alle Menschen wurden satt, es gab das Wunder der Brotvermehrung, ja, und auch Fisch gab es, 5 Brote, 2 Fische und über 5000 Leute wurden satt. Das ist die Ausgangslage für unsere Geschichte hier. Und was dann erfolgt, lesen wir ab Vers 22. Und zugleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Ja, Jesus nahm sich Zeit für seinen Vater. Ihm war es wichtig, dass er dort Zeit hat mit seinem Vater allein. Und ich habe mir an dieser Stelle die Frage gestellt, wie ist es mit mir? Woher schöpfe ich neue Kraft? Woher bekomme ich neue Ausrichtung? Wie mache ich das? Wir sehen, dass der Jesus diese Zeit fest eingeplant war. Er hat nicht gesagt, ich muss jetzt unbedingt hierher gehen, weil die Leute warten auf mich und sie haben dann bestimmt auch Hunger und hat das alles schon. Nein, er wollte Zeit mit seinem Vater verbringen. Und ich denke, wenn der Herr Jesus, der Gottes Sohn ist, diese Zeit geplant hat, benötigt hat, wie viel mehr brauchen wir diese Zeit mit unserem Vater allein? Wo bekomme ich Wegweisung her? Wo bekomme ich neue Kraft? Und wo gehe ich hin, wenn ich ausgelaugt bin, wenn ich immer am Geben war, jetzt auch mal von dem Herrn Jesus gesprochen. Er war immer am Geben, er war präsent. Immer wollte jemand etwas von ihm. Und vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr in der Situation steckt, wo jeder irgendwas von dir möchte. Der eine ruft an. Ich habe gestern mit Wolfgang telefoniert. Der hat zwei Ohren, habe ich festgestellt. Zwei Telefonate gleichzeitig, aber nur einen Kopf. Wo gehen wir hin, um wieder aufzutanken? Wie machen wir das? Wie planen wir uns die Zeiten ein? Es klappt vielleicht nicht immer. Ja, so wie bei dem Herrn Jesus. Er wollte allein sein, aber die Volksmenge kam. Doch irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir dann sagen, jetzt muss alles andere warten. Ich komme in die Gegenwart meines Herrn, meines Vaters, meines Gottes. Und dann dürfen wir nicht nur auftanken, sondern wir dürfen natürlich auch unsere Anliegen vor ihn bringen. Wir kennen den Bibelvers aus Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, so wird er es wohl machen. Wir dürfen dort unsere Lasten niederlegen. Ganz wichtig, ganz zu Anfang, gerade wir Menschen brauchen das sehr. Was passierte mit den Jüngern? Wir haben es von den Kindern schon gehört, das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Um es mal ganz plump und einfach zu sagen, die Jünger waren hier in Lebensgefahr. Und ich möchte das jetzt mal ganz bewusst passiv formulieren. Die Frage ist, was passierte da mit den Jüngern? Das Passieren ist sehr passiv. Kennt ihr das vielleicht in eurem Leben, dass ihr euch auch diese Frage stellt, warum passiert mir das jetzt? Warum muss das jetzt so kommen? Vielleicht kommt uns der Gedanke, dass wir sagen, okay, das ist jetzt eine Sache, die muss ich einfach so hinnehmen. Da muss ich jetzt einfach so durch. Ich kann da eh nichts tun. Und ich denke, dass die Jünger, wenn man sich hier mal den Sturm anschaut, dass die in einer solchen Situation waren. Es gab weder aus noch ein. Sie saßen tatsächlich alle im selben Boot. Und wo sollten sie hin? Sie waren mitten auf dem See. Der See, der hat eine Maximalbreite von 13 Kilometern. Ist jetzt also nicht der Silbersee und jetzt auch nicht der Maschsee. Also das war schon was. Wo sollten sie denn jetzt hin? Und wenn wir diese Geschichte näher betrachten, dann brauchen wir die beiden Perspektiven, die es hier gibt. Zum einen haben wir die Perspektive Gottes. Ja, bei Gott ist immer alles in Ordnung, alles im Lot und alles wird funktionieren. Und es gibt die menschliche Perspektive. Und die menschliche Perspektive könnte lauten, und Geschwister, ich bin ganz ehrlich, diese Fragen, die ich jetzt hier so nenne, die habe ich mir selber gestellt. Die Jünger können sich doch jetzt fragen und sagen, war es nicht Jesus, der uns genötigt hat, in das Boot zu steigen? War er es nicht, der uns den Auftrag gegeben hat? War er es nicht, der gesagt hat, da hinten ans andere Ufer, da müsst ihr hin? Und dann das, wir sind mitten im Sturm, mitten drin. Waren es nicht die Jünger, die alles aufgegeben haben, um Jesus zu folgen? Wer von euch hat alles aufgegeben, um Jesus zu folgen? Gibt es jemanden, der nicht in der Wohnung wohnt, nicht im Haus wohnt, der alles aufgegeben und hat gesagt, okay, diesem Jesus folge, ich habe einen klaren Auftrag, ich lasse alles hinter mir. Mensch, wenn wir drüber nachdenken, das sind doch gerade die Jünger, die doch besonders gesegnet sein müssten, wo doch alles glatt laufen müsste. Sind es nicht die, die wirklich dem Herrn dienen wollen? Ich habe mir das wirklich in meinem Leben oftmals so ausgemalt, habe aber festgestellt, dass gerade da, wo es darum geht, dem Herrn zu dienen, die Schwierigkeiten kommen. Ich könnte euch jetzt Krankheitsgeschichte nach Krankheitsgeschichte aufzählen. Letzten Sonntag stand ich hier vorne, habe ein Zeugnis gegeben, wie Gott Heilung geschenkt hat. Kurz danach ging es dann weiter. Dann war die Alina gesund. Dann ist unser Emanuel krank geworden. Das ist diese Woche geschehen. Mit Fieber. Super. Okay, ich stecke mitten in der Predigtvorbereitung. Meine Frau ist hier involviert in der Musik. Das ist jetzt etwas, was man nicht gebrauchen kann. Mensch, ich bin doch am Dienen. Muss das denn alles jetzt so sein? Okay, gebetet. Der Herr ist groß. Er tut Wunder. Hat er auch jetzt wieder getan. Emanuel ist gesund geworden. Gestern kam Iliana nach Hause von der Oma und sagt, oh, mir ist kalt und ich fühle mich nicht und ich muss schlafen. Und gerade gestern. Und was ist geschehen? Ich habe die Ältesten angerufen, bitte betet wieder. Ja, also wenn wir dem Herrn dienen, Iliana ist übrigens wohl auf, ist da vorne, also preist dem Herrn. Wenn wir dem Herrn dienen, dann hat das nichts mit Zuckerschlecken zu tun. Und das Ding ist, es wird tatsächlich nicht einfacher. Wir werden es im Textverlauf noch sehen, wo man sagt, okay, schlimmer geht es eigentlich nicht. Und wir fragen uns das ein oder andere Mal, wenn wir ehrlich sind, also ich habe das Gott schon gefragt, warum? Warum? Warum lässt du das zu? Aber um eine Sache mal ganz klarzustellen, Gott ist nicht schuld an deiner Situation. Das muss man von Anfang an ganz klar mal sagen. Ja, aber er hätte doch die Jünger bewahren können, er hätte mich bewahren können, er hätte mir dies oder das geben können. Wisst ihr, es gibt immer, zu jeder Zeit, einen Ausweg aus deiner Situation. Selbst dann, wenn du sie nicht siehst. Nun habe ich mal eine Frage an die Kinder, solange sie noch so ein bisschen bei uns sind. Kinder, stellt euch mal vor, ihr seid die Jünger, ihr seid hier in dem Boot, mitten im Sturm. Es ist Nacht. Okay? Jetzt meine Frage an euch. Was haben denn die Jünger so gesehen? Wer möchte mal was dazu sagen? Also stellt euch vor, ihr seid im Boot, Sturm, Nacht. Was haben die Jünger gesehen? Gibt es jemand, der sich traut, was dazu zu sagen? Jawohl.
Die haben Jesus auf dem Wasser laufen sehen.
Okay, auch im ersten Augenblick schon?
Nee? Nee, nachher.
Nachher, okay. Ja, da habe ich die Frage nicht gut formuliert, aber du hast gut geantwortet. Also was haben die Jünger gesehen, bevor sie Jesus gesehen haben? Jemand noch eine Idee? Also war alles richtig, super. Ich habe die Frage falsch gestellt, sorry. Keiner traut sich. Ach, vielleicht haben wir hier noch ein erwachsenes Kind.
Ich würde sagen, große Wellen und Sturm.
Okay, große Wellen und Sturm, ja. Aber das hast du gut gesagt. Dann habe ich noch mal eine Frage. Was hatten sie denn für Gefühle, als sie das so gesehen haben? Waren sie hoch erfreut oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich würde sagen, genau das Gegenteil. Sie waren sehr, sehr erschrocken.
Sehr erschrocken, hatten sehr viel Angst. Dankeschön. Sie sahen nur Dunkelheit, hohe Wellen, spürten den Sturm und tja, tatsächlich gab es da nichts Gutes. Aber dann, jetzt kommen wir zu dir, hast du super gesagt. Um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und liebe Geschwister, liebe Gäste, das ist genau das, was wir uns, denke ich mal, auch wünschen. Wenn wir am Tiefpunkt angekommen sind, dann wünschen wir uns, dass wir da herauskommen aus der Mutlosigkeit, aus der Kraftlosigkeit. Und wir brauchen tatsächlich die Hilfe von außen. Die Jünger sahen Jesus nicht. Auch hier haben sie Jesus noch nicht gesehen. Was haben die Jünger gesehen? Ihre Umstände. Sie hatten ihren Blick auf ihre Umstände gerichtet und waren tatsächlich blind. Und das meine ich gar nicht hochmütig, sondern wie gesagt, ich finde mich in der Situation auch wieder. Sie waren blind für ihren Gott. Sie haben ihn nicht mehr gesehen. Wie ist das denn mit uns? Schlimmer geht nimmer, oder? Was passiert als nächstes? Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Doch es geht noch schlimmer. Es geht noch schlimmer. Wir haben es hier mit Männern zu tun, die Fischer sind, die erfahrene Leute waren. Die waren nicht zum ersten Mal auf dem Wasser. Ja? Trotzdem hatten sie Not, so schildert es die Bibel ganz trocken und einfach. Und es kommt noch schlimmer. Ein Geist, ein Gespenst auf dem Wasser. Und jetzt, spätestens jetzt, wird dem allerletzten im Boot klar, das übersteigt tatsächlich unsere Kompetenzen, unsere menschlichen Kompetenzen. Wir können hier nichts mehr tun. Es ist ausweglos. Gab es jemand von euch, der schon einmal in so einer Situation war? Also ich war das mehr als einmal. Und jetzt kommt der Wendepunkt der ganzen Geschichte. Jetzt kommt der Wendepunkt, wo der Herr Jesus sagt, Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Ist das nicht herrlich? Jesus Christus sagt, ich bin's. Ich bin der, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Wir haben es hier mit dem ewigen Gott zu tun. Geschwister, ich weiß nicht, wo ihr gerade steckt, ob ihr vielleicht Schwierigkeiten habt, ob ihr Nöte habt. Von dem einen oder anderen Leid haben wir tatsächlich gehört. Habe ich auch persönlich gehört. Auch dem André Kasper geht es beispielsweise nicht gerade so gut, wenn wir später noch was dazu hören. Wo steckt ihr gerade? Vielleicht ist es genau das, was ihr braucht. Oder es muss eigentlich genau das sein, weil an Jesus führt nichts vorbei. Ich bin es. Fürchtet euch nicht. Kinder, nochmal eine Frage an euch. Wenn unsere Umstände nicht gut sind, also um uns herum ist alles schlimm, ist Gott dann trotzdem noch gut oder ist Gott dann schlecht? Könnt ihr ruhig reinrufen. Heute ist Wochenende, keine Schule. Gut, okay. Ich denke, wir Erwachsenen können davon etwas lernen. Selbst wenn unsere Umstände nicht gut sind, Gott verändert sich nicht. Ich bin es. Das ist die feste Konstante. Das ist das, woran wir alles in unserem Leben festmachen können. Ich bin es. Wir lesen beispielsweise in Hebräer 1, Vers 3, dass Jesus alles trägt durch sein mächtiges, kräftiges Wort, durch sein Allmachtswort. Er ist und bleibt der unwandelbare Gott. Und ich denke, dass gerade in Krisenzeiten unseres Lebens, und wenn du jetzt keine Krise hast, ich muss kein Prophet sein, um dir sagen zu können, es wird noch Krisenzeiten in deinem Leben geben. Wenn wir uns in diesen Krisenzeiten Gott vor Augen malen und nochmal sehen, wer Gott wirklich ist, und zwar ist er nicht im Neuen Testament anders gewesen als im Alten Testament. Im Alten Testament, beispielsweise in 2. Könige 4, lesen wir die Geschichte von dem Propheten Elisa, wie da ein Kind wieder auferweckt worden ist, das tot war. Wir haben es immer noch mit dem souveränen Gott zu tun, der über allen Dingen steht. Wir lesen in Kolosser 1, dass er die ganze Schöpfung trägt. Ja, auch wenn unsere Umstände schlecht sind, verändert Gott sich nicht. Und wenn wir das nicht so sehen, dann liegt es daran, dass wir in diesem Boot sitzen und unseren Herrn nicht vor Augen haben. Das ist der einzige Grund. Gott ändert sich nicht. Denn all das, was wir hier sehen, wer hat es denn gemacht? Gott, ja, Jesus hat es gemacht. All das, in diesem ganzen Raum, in dieser Kugel, in der wir uns bewegen, die Erde, das ist ein Raum, den Gott geschaffen hat. Ist er nicht trotzdem der, der eben über allem steht, wenn wir uns in dem bewegen, was er geschaffen hat? Selbst wenn unsere Umstände, unsere Zukunft, unsere Beziehungen, in denen wir leben, nicht danach aussehen. Ich persönlich glaube, dass Jesus Christus über allem steht. Wir als Christen glauben nicht an ausweglose Situationen. Wir glauben an einen souveränen und allmächtigen und liebenden Herrn. Sagt ihr dazu Amen? Also, zurück zum Text. Eben noch am Schreien vor Angst und nun? Was geschieht nun? Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf dem Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Ja, das Schiff, Boot, wie auch immer, je nach Übersetzung. Ja, wir sitzen alle im selben Boot. Ist das die Wahrheit oder ist das nur unsere Wahrnehmung? Sind es Dinge, die uns passieren, wo wir nichts ändern können? Oder gibt es doch einen Ausweg? Gerade aus der Seelsorge sind auch einige Themen immer wieder präsent. Es gibt unter uns sicherlich Geschwister, die unter Verlustängsten leiden. Es gibt von uns Geschwister, die mit unvergebener Schuld durch die Gegend laufen. Es gibt Geschwister unter uns, die haben Zweifel. Es gibt Geschwister unter uns, die sind krank. Es gibt Geschwister unter uns, die haben mit Süchten zu kämpfen. Es gibt Geschwister unter uns, die haben Angst vor der Zukunft. Es gibt Geschwister unter uns, die haben zu kämpfen mit Misstrauen. Sogar unter Geschwistern. Misstrauen zum Beispiel sogar gegenüber unseren Ältesten. Und was da auch mitschwingt, ist vielleicht bei dem einen oder anderen die Sorge der Kontrolle. Es geht um Kontrollverlust, wenn man nicht mehr Herr der Lage ist. Und ich stehe hier vorne heute nicht, um irgendwelche Argumente für oder gegen etwas zu bringen, ja, um dich jetzt persönlich auf Kurs zu halten. Ich stehe heute hier vorne, weil ich euch sagen möchte, dass ich einen Gott kenne, ja, mit ihm lebe und auch erlebe, dass er tatsächlich immer größer ist als jede Situation in meinem Leben. Ich bin mir dessen bewusst, dass das, was ich gerade gesagt habe, auf Erfahrung beruht, auf die Vergangenheit. Wir sollten unseren Glauben auch nicht auf Erfahrung von einem selbst oder von dem Nächsten machen. Ansonsten wäre der Petrus nie aus dem Boot gestiegen. Der wäre immer noch in seinen Umständen gefangen gewesen. Weil das, was er getan hat, das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Wie kann er seine letzte Sicherheit in dem Sturm, wir haben das Bild gesehen, in dem Sturm verlassen? Das Letzte, was irgendwie Sicherheit bietet, ist doch das Boot, dieses kleine Schiffchen, oder? Vielleicht ist es gerade in deiner Situation dran, dass du aussteigst und etwas machst, wo alle anderen sagen würden, Verzeihung, du bist blöd, tu das nicht. Das kann nicht funktionieren. Vielleicht ist es gerade in so einer schweren Situation dran, einen Schritt im Glauben zu tun. Warum? Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Hier steht das Wort Jesu, man kann es leider nicht sehen. Komm. Petrus steigt nicht aus eigener Intention aus dem Boot. Petrus steigt aufgrund der Aussage Jesu Christi aus dem Boot. Und das ist der Punkt, der uns auch wieder neuen Mut machen kann. Wir müssen nicht in diesem Boot bleiben. Aber was haben wir denn? Wir haben die Zusagen Gottes. Wir haben die Möglichkeit, aufgrund des Wortes Gottes einen Schritt im Glauben zu tun. Die Frage ist, wollen wir das? Trauen wir uns das zu? Wenn wir nur auf unsere Umstände schauen, dann sehen wir den Herrn nicht. Und es kommt immer wieder auf die Perspektive drauf an. Ja? Also ich sehe euch nicht. Ich kann aber nicht sagen, dass ihr nicht da seid. Es liegt vielleicht nur daran, dass ich mich umgedreht habe und euch nicht sehe. Aber der Fakt, dass ihr alle noch da seid, der ist trotzdem gegeben. Das Wort Gottes ändert sich nicht. Das Wort Gottes auf die Zusage Jesu hin dürfen wir Folgendes machen. Wir dürfen glauben, für mich ist es jetzt nicht so schwer, weil ich weiß, das wird mich tragen, aber wir dürfen aus dem Boot aussteigen. Wohin zeigt jetzt mein Rücken? Ich habe den Umständen meines Lebens den Rücken gekehrt. Eine ganz andere Perspektive. Mein Blick geht hin zu meinem Herrn. Das ändert alles. Ich hoffe, dass ihr dieses Bild auch im Kopf behalten könnt. Wenn wir nicht weiterkommen, und ich habe das so oft erlebt, ich war in meinem Lebensboot am Rudern und habe versucht, die Segel neu zu setzen. Ich habe alles getan und ich habe gemerkt, ich kann das Ziel, das Gott mir eigentlich vorgesetzt hat, nicht erreichen. Ich komme nicht voran. Es ist viel schlimmer. Ich kämpfe mich ab und ich habe keine Kraft mehr. Ich bin mutlos. Hätte ich doch nur diesen Bibeltext schon eher so verstanden. Es gibt einen Ausweg. Es gibt den Herrn. Wir lesen noch weitere interessante Dinge. Ich drücke mal hier ein bisschen auf die Tube. Wenn wir auf den Herrn schauen, gerade im Wort Gottes, dann sehen wir, auch Matthäus macht es übrigens ganz deutlich, Matthäus wollte den damaligen Juden zeigen, Jesus Christus ist der Messias, der von Gott verheißene Retter, der sich dementsprechend auch durch Wundertaten ausweist. Es ist ganz klar, Jesus kann nur der Messias, der Retter sein. Und der Herr Jesus rettet eben nicht nur aus unserer Sündennot heraus, wie wir es hier sehen, ganz offensichtlich. Da gibt es noch mehr. Jesus möchte dich auch immer wieder neu retten. Es geht nicht darum, dass du nicht mehr errettet bist, nicht mehr in den Himmel kommst. Es geht darum, dass wenn du in missliche Situationen kommst, Christus immer in der Kompetenz ist, dich da herauszuholen. Wir schauen uns die nächsten Verse einmal an. Petrus steigt also aus dem Boot. Ja, er steigt aus dem Boot. Und er schaut erneut auf seine Umstände. Jesus konnte auf dem Wasser gehen, er kam auf dem Wasser zu seinen Jüngern. Petrus konnte nun auch auf dem Wasser gehen, aufgrund des Wortes Jesu kommen, aufgrund des Glaubens an Gottes Macht. Also ganz klar, wir sehen hier, dass Jesus Christus der Herr über die Elemente ist. Alles ist ihm untertan, haben wir gesagt. Und wir sehen es ganz praktisch. Sturm, Wind, Wellen, alles ist unter seinen Füßen. Alles ist unter Kontrolle, weil der Herr Jesus da drüber steht. Und wenn wir das glauben, so wie ein Petrus, dann stehen wir auch mit Jesus Christus eben über diesen Dingen. Bin ich jetzt ein Charismat, dass ich das sage? Es steht hier geschrieben, Geschwister. Ich kenne auch keinen, der nach Petrus auf dem Wasser gegangen ist. Das ist nicht der Punkt, sondern die Frage ist eben, was hat das mit uns zu tun? Und ich möchte euch Mut machen, dass ihr euch nochmal neu vor Augen führt, dass Jesus Christus alles gemacht hat. Er steht einfach über allem. Petrus begann zu sinken und schrie, rette mich! Jesus ist nicht weit weg. Auch wenn wir uns selber in so eine missliche Lage gebracht haben, Petrus hätte doch nicht zweifeln müssen, oder? Aber er ist dennoch untergegangen. Und was macht Jesus und sagt nicht, ja, selber schuld, geh mal unter? Jesus war da. Er ergriff den Petrus und sagte, warum hast du gezweifelt, du Kleingläubiger? Ist Gott immer noch so mächtig, auch heute noch? Ich glaube, dass wenn wir Glaubensschritte tun, wir uns am Ende genau diese Frage stellen, die unten steht. Warum hast du gezweifelt? Ich glaube daran, dass wir alle, die wir hier sitzen, an einen Zeitpunkt kommen, wo wir zurückblicken und denken, warum habe ich eigentlich gezweifelt? Gott ist doch so groß. Ich hätte gar nicht zweifeln müssen. Ich glaube, auch heute noch ist Gottes Arm nicht zu kurz, um zu helfen. Und ich glaube nicht, dass die helfende Hand Jesu immer noch am Kreuz festgenagelt ist. Ich glaube daran, was wir gefeiert haben. Wir haben die Auferstehung Jesu gefeiert. Jesus lebt. Der Herr ist auferstanden. Okay, ihr seid noch da. Das ist schön. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Wir haben es immer noch mit unserem liebenden Retter Gott zu tun. Jesus ist und bleibt der Retter. Der Jesus ist auferstanden. Überlegt euch mal, was für eine Kraft dahinter steckt. Überlegt euch mal, im Vergleich zu eurer Situation, wo ihr steht. Und ich möchte mich nicht über euch erheben und sagen, hier, glaubt so wie ich. Ich stehe mitten im Leben. Wie gesagt, ich könnte jetzt hier auch die anderthalb Stunden mit Dingen füllen, was ich alles so erlebt habe und wie es um uns steht und so weiter. Völlig irrelevant. Lasst uns gemeinsam auf unseren Herrn schauen. Uns einander ermutigen, so wie es in Psalm 34 auch steht, dass wir gemeinsam auf den Herrn blicken, ihn vor Augen haben, dann werden unsere Umstände auf einmal klein und unbedeutsam. Wie geht es weiter? Petrus und Jesus, und damit kommen wir jetzt auf die Zielgerade, stiegen in das Boot hinein oder in das Schiff. Und was machten die anderen? Sie warfen sich anbetend vor dem Herrn Jesus nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn, so wollte ich sagen. Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Ich möchte euch mal ein Szenario noch mal kurz zum Schluss vor Augen malen. Wenn du und ich in unseren Umständen stecken bleiben, wenn wir sagen, das passiert uns einfach so, dann wird das Letzte nicht stattfinden. Wenn wir uns zufrieden geben mit der Situation, in der wir sind, kann man sowieso nichts ändern, kann man nichts machen, dann wird die Anbetung Gottes nicht stattfinden. Ich weiß, ich provoziere jetzt mit dem Satz, aber ich möchte euch bitten, dass ihr unter keinen Umständen, wortwörtlich, Gott die Ehre raubt. Wenn du in einer Situation bist, die auswegslos erscheint, glaube, dass es einen Weg heraus gibt. Gott möchte sich in jeder Situation verherrlichen. Hier ist ganz offensichtlich mit der ganzen Geschichte: Jesus ist der Herr. Mir persönlich hat das wieder Mut gemacht. Ich fand das wunderbar, das noch einmal so zu sehen. Gebt euch nicht mit dem zufrieden, was ihr habt, wo ihr gerade steht, sondern glaubt, dass es da noch mehr gibt, dass es einen Ausweg gibt. Lasst dir von niemandem und von nichts einreden, es hat keinen Sinn mehr. Ich gebe auf. Das ist das einzig Sinnvolle. Nee, das ist nicht das, was drin ist. Es ist immer drin, dass Jesus dich rettet, dass er dich weiterführt und er dadurch geehrt wird, verherrlicht wird. Denn er ist wahrhaftig Gottes Sohn. Es mag sein, dass unter uns Geschwister sind oder vielleicht auch Gäste, die sich genau das wünschen. Endlich ein Weg raus. Wir werden heute hier vorne die Möglichkeit haben, also wer Gesprächsbedarf hat oder einfach nur möchte, dass jemand mit ihm betet. Die Ältesten sind hier, ich bin auch da, wir suchen uns ein ruhiges Plätzchen, dass wir einfach zusammen beten. Nicht, weil wir die übergeistlichen Leute sind, aber wir möchten einfach gemeinsam auf den Herrn blicken und ihm dann auch unsere Not bringen, damit wir alle wieder dahin zurückkommen, dass wir sagen können, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn, dass wir vor dem Herrn niederfallen und sagen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn, dass wir in die Anbetung Gottes zurückkommen, dass wir nicht die Umstände vor Augen haben, sondern unseren Herrn. Und er ist wahrhaftig anbetungswürdig. Ihm gebührt alle Ehre. Und lasst uns das mitnehmen. Gott ist ein Gott, der retten kann, aber auch ganz offensichtlich retten will. Das macht uns die Geschichte hier sehr, sehr deutlich. Gott ist zu jeder Zeit der Herr. Amen. Lasst uns noch einmal aufstehen und gemeinsam beten. Herr Jesus, habe Dank von ganzem Herzen dafür, dass du uns gerettet hast. Du hast uns befreit aus unserer Sündenschuld, Wir hätten vor dir, dem Vater, nicht bestehen können, wenn du uns nicht deinen Sohn gesandt hättest. Danke, Herr Jesus, dass du diesen Weg gegangen bist ans Kreuz. Danke, dass wir es glauben dürfen, dass du gesiegt hast und dass das, was du gesagt hast, auch Wahrheit ist. Du selbst bist die Wahrheit und hast ausgerufen, es ist vollbracht. Ich danke dir, Herr Jesus, dass es in jeder Situation, wo wir stecken, immer einen Ausweg gibt. Und der bist du. Ich preise dich dafür und ich bitte dich ganz inständig für unsere Geschwister. Du siehst, was wir alle mit uns herumtragen, was uns bewegt und auch wo wir stehen, ob wir weit weg von dir sind, ob wir nah bei dir sind. Du weißt um alles. Und ich bitte dich darum, dass du den Geschwistern immer wieder neu begegnest, auch in dieser kommenden Woche, dass jeder von uns, mich eingeschlossen, dass wir immer wieder neuen Mut fassen, wenn wir auf dich blicken. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass selbst dann, wenn wir dich nicht sehen, du dennoch nicht weit weg bist. Du bist da. Du kommst uns entgegen, wie wir es hier in der Bibelstelle auch gelesen haben. Oh, ich danke dir dafür, dass wir dir nicht egal sind, sondern dass du uns kompromisslos geliebt hast und das auch immer tun wirst. Habe von Herzen Dank dafür, dass wir nicht auf uns allein gestellt sind, auch nicht mit unserem Lebensboot, sondern du bist da, du willst uns leiten. Hilf uns, dass wir aus unseren Umständen heraus, ja, dass wir da heraustreten und auf dich blicken. Und ich bitte dich darum, dass wir als Gemeinde dahingehend zusammenwachsen, dass wir einer den anderen sehen, dass nicht einer alleine nur aussteigen muss und die anderen bleiben zurück, sondern dass wir einander ermutigen, einander tragen, dass wir gemeinsam Glaubensschritte gehen. Ich bitte dich darum, damit du dich hier in dieser Gemeinde verherrlichen kannst. Ich bitte dich darum, dass du durch uns zu anderen Menschen sprichst, durch das, was wir tun, durch das, was wir sagen. Verherrliche deinen Namen auch in unserer jetzigen Situation, wo wir auch stehen. Danke, dass du der große, wunderbare Gott bist. Du bist unwandelbar. Dir wollen wir vertrauen. Aller Ruhm, alle Anbetung, alle Ehre gebührt dir allein. Amen.